Es ist ein besonderer Morgen in verschiedenerlei Hinsicht, denn wir haben auch heute Morgen mindestens zwei Geburtstagskinder unter uns. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schon im Saal sind oder ob sie da sind. Und dennoch werden wir eurer gedenken auch an diesem Morgen, und es soll zugleich eine Liebeserklärung Gottes an jeden Einzelnen von uns hier sein. Wir werden das einbauen. Und ihr werdet sehen, wie schön sich das alles gestaltet, mit Gottes Hilfe. Wenn der Peter auch kommt, ich sehe ihn jetzt gerade noch nicht, dann bräuchte ich noch eine Verkabelung, damit hier die Batterie reicht. Aber ich denke, sobald er da ist, können wir das machen. Und sonst verzichten wir auf dieses Zitat, obwohl es mir sehr wichtig ist. Mal sehen, es wurde ja gestern Abend sehr spät. Wunderbar. Lasst uns ein Wort aufschlagen aus dem Römerbrief. Aha, wunderbar. Wir sind ein ganzes Team hier. Benjamin springt ein. Danke. Ja, dann lese ich erst dieses Zitat. Es ist ein längeres Zitat und es ist wunderschön. Es ist aus dem Manuskript, Manuscript Releases entnommen, Band 12, die Seiten 213 und 214. Das war ein Brief, den Ellen White schrieb, Brief Nummer 97, aus dem Jahre 1902. Wir sind die Familie des Herrn, seine Kinder. Und durch ihn sollen wir unterwiesen werden in Bezug auf das, was ist und was in der Zukunft sein wird. Welch eine Aussage! Wir sind seine Kinder und wir sollen durch ihn unterwiesen werden in Bezug auf das, was ist und in Bezug auf das, was in der Zukunft sein wird. Eine der Aussagen, die mich am tiefsten bewegt haben im Geist der Weissagung, lautet, und es ist ein Aufruf an Prediger und Verwaltungsangestellte vor allem, aber an das ganze Volk: Zeigt dem Volk, wo wir uns in der Geschichte der Prophetie befinden, in der prophetischen Geschichte befinden. Wir sind dazu aufgefordert, dem Volk Gottes zu zeigen, wo genau wir uns in der prophetischen Geschichte befinden. Und vielleicht haben wir gestern Morgen gespürt, dass das eine Frage ist auf Leben und Tod. Und Ellen White macht deutlich, dass wir entweder Anteil haben an den drei Engelsbotschaften ganz oder gar nicht, dass sie für unser Leben und Überleben im Geist notwendig, lebensnotwendig sind. Es ist nicht möglich, einen Teil dieser drei Botschaften anzunehmen und einen Teil zu versäumen. Und es ist notwendig, dass wir erkennen, dass diese Botschaften eine historische Verankerung haben, weil sie einen historischen Prozess mit einbeschließen, der uns verständlich macht, für uns selbst und für unsere Verkündigung, woher wir kommen, warum wir entstanden und wohin wir gehen. Und so fährt sie fort und schreibt: Wachsames Warten und ernsthaftes Ausschau halten sind erforderlich in der Vorbereitung für die feierlichen Ereignisse, die bald stattfinden werden. Liebe Geschwister, dieser Satz hat sich bereits erfüllt. Aber wir haben die Bedeutung des 9. November 1989 versäumt. Wir wissen nicht, dass von Deutschland die letzte Reformation ausgeht. Wir wissen nicht, dass es hier ist, aus einem Land, das Licht und Finsternis wie kein anderes Land gesehen hat, wo die Schlussereignisse stattzufinden begannen. Wir haben gesehen, wie die Mauer zu Berlin fiel. Wir haben als deutsches Volk gejubelt über diese Einheit. Wir haben erkannt, dass damit der eiserne Vorhang zerbrach, und wir verstanden, dass der Kalte Krieg zu enden war. Wir wussten, dass in dem Augenblick die USA als letzte Supermacht sozusagen auftrat und wir erkannten, dass sie ein Steigbügelhalter sein würde für den Vatikan. Und heute spricht dieses von Gott so gesegnete Land wie ein Drache. Und wir wissen, wenn wir nur den Geist der Weissagung Glauben schenken und daher diese Dinge auch in der Bibel entdecken, dass die Geduld Gottes für die Vereinigten Staaten von Amerika zu Ende ist. Am 11. September 2001 ging die Geduld Gottes für dieses Land zu Ende. Und seitdem sehen wir, wie alle Grundsätze der Verfassung zerstört werden. Nichts ist mehr das, was es war. Was zuvor schon oft in Herzen von imperialistischen Machthabern gewesen ist, deutet sich heute in einer Klarheit an, dass man sagen kann, was man will. Schande ist gebracht worden auf den Namen Gottes. Und ich danke Gott für Männer wie Ben Carson, die bereit sind, vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Ausdruck zu bringen, dass da etwas nicht stimmt und sozusagen ihm ins Angesicht zu sagen, mit Liebe, mit Achtung und Respekt, in der Hoffnung einer Wandlung für ihn als Person, für die Regierung und die Nation, dass das, was getan wird, nicht in Übereinstimmung mit dem freiheitlichen Geist steht, der Amerika gekennzeichnet hat. Nicht umsonst sagte der bekannte Sprecher von Fox TV oder Fox News, als er Ben Carson dann interviewte nach seiner Ansprache dort im Weißen Haus beim jährlichen Frühstückstreffen, wozu er geladen gewesen war, dass Herr Carson, wenn Sie bereit sind, in die nächste Präsidentschaft zu treten, werden Sie meine Stimme haben. Man hat jetzt Ben Carson gebeten, dass er jede Woche, jeden Mittwoch für die Washington Post eine Kolumne schreibt. Er ist sozusagen jetzt der Vertreter in den USA für einen konservativen Flügel, der glaubt, dass man durch das Wort der Schrift die Probleme Amerikas lösen kann. Er hat innerhalb von 2 Minuten dem amerikanischen Präsidenten und den Menschen dort, die versammelt waren, gezeigt, wie das amerikanische Sozialproblem zu lösen ist. Und ich glaube, Obama hat auch dann mitgeschrieben. Aber das umzusetzen wäre sozusagen die Kapitulation vor dem System, in dem wir gefangen gesetzt sind. Es ist fast undenkbar, dass so etwas geschieht. Und prophetisch gesehen wissen wir, dass es nicht geschieht. Aber ihr Lieben, wir sind an das Ende der Welt gekommen. Das heißt, du hast die Möglichkeit zu erkennen durch die Prophetie, dass ab dem 11. September 2001 es nur noch, wie Ellen White zitiert in diesem Zusammenhang, sie macht das ganz deutlich, sodass es niemand missverstehen kann. Und sobald man zu studieren beginnt, stellt man fest, wie alles hieb- und stichfest ist. Ich sagte gestern, dass der 11. September 2001 überall in der Bibel erscheint. Und das meinte ich genauso. Nur wir haben es vielleicht noch nicht gesehen. Sollte das, was ein Wendepunkt in der Geschichte ist, was nicht weniger als ein Wendepunkt in der Geschichte ist, als andere Wendepunkte in der Vergangenheit, nicht angedeutet sein in der Heiligen Schrift? Gibt es keine prophetischen Ereignisse mehr, die stattfinden, nachdem die prophetischen Zeitketten zu Ende gegangen sind? Das macht keinen Sinn. Die prophetischen Zeitketten sind zu Ende gekommen seit langer Zeit. Aber die prophetischen Ereignisse stehen doch noch vor der Tür. Oder ist das Sonntagsgesetz kein prophetisches Ereignis? Und Gott möchte, dass wir erkennen, dass er Dinge beschrieben hat. Ich denke, mindestens an 3 Stellen verweist Ellen White ganz deutlich auf die Ereignisse vom 11. September 2001. Und sie beschreibt es. Und an einer Stelle legt sie Jesaja Kapitel 30 zum Teil aus und sie beschreibt die Notwendigkeit für Gottes Volk, Jesaja 30 zu verstehen. Und dann beschreibt sie die Ereignisse vom 11. September. Und wenn du dann Jesaja 30 liest, findest du den Vers, vielleicht den klarsten, der den Zusammenbruch der Türme des World Trade Center beschreibt. Ist das alles von ungefähr? Und ja, Hebräer 10 war es, Hebräer 10, Vers 37, schlagen wir das einmal auf. In Zeugnisse, Band 9, Seite 11. Und Gott hat so viel Humor. Gott ist so für jede Kleinigkeit auch bedacht, dass er 9/11 sozusagen verankert hat in 9/11, Zeugnisse Band 9, Seite 11. Und dort, wo es um die Zurüstung geht auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, spricht sie mit dem Untertitel Die letzte Krise. Krise bedeutet Wendepunkt. Zu dem Zeitpunkt wurde das Licht geschenkt für die Nationen, das Licht geschenkt für Gottes Gemeinde, also zu einem Wendepunkt gekommen ist in der Geschichte der Nationen und in der Geschichte der Gemeinde. Licht bedeutet Wärme. Licht bedeutet Nähe. Licht bedeutet die Gegenwart Gottes. In Offenbarung 10, Vers 1 sehen wir, wie ein mächtiger Engel vom Himmel herabkommt. Wir wissen, es ist ein Bild für Jesus Christus. Dieses Ereignis fand statt am 11. August 1840. Aber wir haben geglaubt, dass unsere Pioniere in diesem Punkt sich getäuscht haben. Und wir haben uns beraubt der Anfänge unserer Geschichte. Wir haben uns beraubt des Posaunentons, der uns die Möglichkeit schenkte, zu einer Bewegung zu werden. Aber die zwei prophetischen Karten, die wir immer wieder aufgehängt haben, von 1842 und 1850, sie stehen immer noch. Und die Reiter, die du dort siehst und die ein Bild sind für den Islam, sie haben weiter dort ihre Bedeutung. Und am 11. September 2001 gewinnt der Islam seine letzte prophetische Rolle. Das dritte Wehe beginnt. Und Gott ruft wie einst am 11. August 1840 sein Volk auf. Und er sagt, ich bin bereit, die Theokratie wiederherzustellen. Ich bin bereit, euch wieder direkt unter meiner Herrschaft zu führen. Ich bin bereit, das zu tun, was ich mit Launen nicht tun kann. Und deshalb rufe ich dich auf, heiß zu werden. Ich rufe dich auf, ein Mann und eine Frau Gottes zu werden, die mir nachfolgt im Heiligtum. Und so heißt es in Hebräer Kapitel 10, Vers 37, dennoch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Ab dem 11. September 2001 ist es nur noch eine kleine, ganz kleine Weile. Und dann wird der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Das ist Gottes letzter Aufruf in der Weltgeschichte zur Heiligung seiner Gemeinde. Das ist Gottes letzter Aufruf in der Weltgeschichte für deine Rettung. To stand in defense of truth and righteousness when the majority forsake us. To fight the battles of the Lord when champions are few. This will be our test. At that time you must gather warmth from the coldness of others. You must gather courage from their cowardice and loyalty from their treason. To stand bedeutet, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Das muss deine Haltung sein. In Verteidigung der Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen, wenn die Mehrheit uns verlässt. By thousands of voices all over the earth, the warning will be given. Faces or servants with enlightened faces shining with holy consecration will hasten from place to place. Knechte mit einem Antlitz, das strahlt von Gottes Herrlichkeit, werden von Ort zu Ort eilen. By thousands of voices the warning will be given, not by millions. Durch tausende von Stimmen wird die Warnung gegeben werden. Ein kleiner Überrest, ein kleiner Überrest. Wirst du dazu gehören? Der 11. September 2001 ist das prophetische Signal, dass du Öl hast in deinen Gefäßen. Das Gefäß ist ein Bild für deinen Charakter. Der Charakter ist nicht übertragbar. Ich kann ihn dir nicht geben. Es gibt eine Prüfung in dieser Zeit. Es ist die Prüfung der Liebe. Wirst du rebellieren gegen die Liebe? Es gibt eine Prüfung in dieser Zeit. Es ist die Prüfung der Barmherzigkeit. Wirst du rebellieren gegen die Barmherzigkeit? Gott fordert von dir Barmherzigkeit zu jeder Zeit, zu jeder Stunde und zu jedem Augenblick. Er fordert von dir Vollkommenheit. Die Vollkommenheit des Herzens, die Vollkommenheit der Gedanken, die Reinheit, die in Gott ist. Dies ist das normale christliche Leben, wie Watchman Nee es einst ausgedrückt hat. Er hatte eine interessante Überlegung in Bezug auf Römer 7 und brachte zum Ausdruck, dass du dein ganzes Leben lang, wenn du dein Herz Jesus gegeben hast, spüren wirst, wie die Macht des Fleisches versuchen wird, dich zu Fall zu bringen. Hast du aber gelernt, von Jesus abhängig zu sein? Hast du die Sünde wirklich als das erkannt, was sie ist, hat sie keine Macht mehr über dich und du wirst über sie herrschen. Solange aber wir mit der Sünde spielen, wie sie definieren, so wie wir möchten, und wir nicht begreifen, dass das Opfer Jesu Christi notwendig gewesen ist, um uns zu reinigen von Sünde, werden wir einen Heiland verkündigen, der machtlos ist? Werden wir ein Leben leben, das kraftlos ist? Werden wir eine Gemeinde sein, die in Formen besteht, die eine schöne Clubgemeinschaft hat, aber die nicht in der Lage ist, als Märtyrer den Löwen vorgeworfen zu werden und im Frieden Gottes und mit strahlendem Antlitz dem Tod ins Auge zu blicken? Sobald du von Neuem geboren bist, ist die Frage des Todes gelöst und geklärt. Ellen White sagt, sie ist unbedeutend. Und bedeutend ist, dass du weißt, dass du tot bist, der Sünde und dem eigenen Ich. Wir werden erleben, wie der Großteil von euch, die zuschauen vielleicht möget, Leitern und Verantwortungsträgern, die Gemeinde preisgeben wird. Aber es muss nicht dein Fall sein, lieber Prediger. Es muss nicht dein Fall sein, lieber Angestellter. Aber so wahr Gott lebt und sein Wort die Wahrheit ist, die Geschichte wird sich wiederholen. Aber du musst nicht Teil dessen sein. Schwester White schreibt, all die Szenen, die sich ereigneten in jener Nacht des Prozesses Christi, werden sich wiederholen. Ein guter Vorsteher wie Ted Wilson ist nicht in der Lage, mit Machtmitteln zu arbeiten. Er ist nicht in der Lage, mit Dingen zu arbeiten, die Feinde der Botschaft gebrauchen können. Aber wie ich vor einigen Tagen sagte, welch ein Fluch kommt auf uns, wenn wir in Lager sozusagen lagern denken. Liberale hier, Konservative da. Wie nutzlos, wie falsch. Oh, ich sage dir, die Dinge sehen ganz anders aus, wie wir denken. Gott gebe Ted Wilson selbst Gnade. Gott gebe jeden von uns Gnade. Gott helfe uns zu erkennen, was wir brauchen. Ich glaube, dass jeder von uns spüren wird, was Gott ihm sagt, wenn er sich Zeit lässt, zu hören. Der Grund, weshalb Daniel Kapitel 11 die einzige Weissagung ist, die in der Lage ist, Gottes Volk zu erwecken, ist folgende. Die letzte Reformation beginnt in Deutschland. In Amerika natürlich beginnt sie auch. Sie beginnt eigentlich in jedem Land, aber Deutschland hat eine ganz besondere Rolle dabei. Und Deutsche sind geschichtsbewandert. Deutsche lieben die Geschichte der Antike. Wir haben die Archäologen hervorgebracht und die Historiker, die über diese Dinge nachgedacht und geschrieben haben. Vor allem auch. Nun, Daniel Kapitel 11 beschreibt ganz präzise den Charakter zum Beispiel von Ptolemäus dem Ersten, von Seleukus dem Ersten und den Nachfolgern. Beschreibt die Charaktere von Gnaeus Pompeius, von Gaius Julius Caesar von Antonius und Kleopatra, von Octavian, der Augustus wurde, und zwar in beiden Etappen seiner Erfahrung, und Tiberius und was im Anschluss darauf folgt. Die Entwicklung des Papsttums, wie es das falsche Tägliche beseitigt, das Heidentum. Denn Daniel 8 spricht nicht vom wahren Täglichen. Das wahre Tägliche, das wahre Beständige ist der priesterliche Dienst, der hochpriesterliche Dienst Christi. Aber Daniel Kapitel 8 zeigt die Fälschung. Der Widder, der Ziegenbock sind Heiligtumstiere, sie werden aber als heidnische Mächte ausgelegt. Nicht? Medo-Persien? Griechenland? Und wir haben hier das Gefälschte, das weggenommen wird. Daniel 11 beschreibt, wie sich diese Entwicklung, die vom Heidentum zum Papsttum führte, wiederholt am Ende der Welt. In den letzten 6 Versen. Und der Vers 40 ist das, was Daniel 8, Vers 14 gewesen ist für die Millariten. Und seitdem wiederholt sich die Geschichte, die wir nennen, die Geschichte der sieben Donner. 1798 ist die Zeit des Endes und entspricht dem 9. November 1989. Und nach 1798 baute Gott ein Volk. Nach dem 9. November 1989 erneuert Gott ein Volk. Und all diese Dinge sind von großer Bedeutung. 1798 führte zum 11. August 1840, wo etwas mit dem Islam geschah. 1989 führt zum 11. September 2001, wo etwas mit dem Islam geschah. Nun, seitdem wartet Gott darauf, dir zu sagen, dass er sich auf ewig mit dir verloben möchte. Und das heißt in Hebräer 10, Vers 38 und folgende, Hebräer 10, Vers 38 und folgende, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also nach dem 11. September 2001, wo im Vers 37 markiert ist, ein Text, der sich dann besonders zu erfüllen beginnt, wird sich Folgendes erfüllen. Der Gerechte wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das bedeutet, dass heute ein Prediger des Wortes oder ein Verkündiger oder du, wenn du Botschaften des Wortes Gottes weitergibst, stehst du zwischen Lebendigen und Toten vor Gott. Und du legst ihnen vor das Leben oder den Tod, dass du wählst das Leben oder den Tod, das ewige Leben oder die ewige Vernichtung. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieses Wort verloren gehen meint vom Griechischen her den Augenblick des Feuersees, in dem Gott vernichten wird, den, der in seinem Stolz ausgeharrt ist und den er deshalb vernichten muss, weil er die Sünde vernichtet und damit den Sünder beseitigt, der sich mit der Sünde identifiziert hat, sodass er zur Sünde gemacht worden ist. Ihr Lieben, Sünde trennt von Gott. Entweder bist du rein oder du bist unrein. Es gibt kein neutrales Gebiet. Entweder ist dein Geist gereinigt oder dein Geist ist es nicht. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und jetzt achtet, was kommt. Ihr habt vielleicht Hebräer Kapitel 11 immer gelesen im Licht der Glaubensfeder der Vergangenheit. Und das ist gut. Aber ab dem 11. September 2001 erfüllen sich diese Verse erneut und zum letzten Mal für uns. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Seht ihr? Deswegen Henry mit der Schöpfung und Solvay. So dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei. in dem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Ab dem 11. September 2001 werden sich zwei Opfergaben finden in der Gemeinde. Da wird es nicht den liberalen Block und den konservativen Block geben, nein, sondern Opfer Kains und Opfer Abels. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Ab dem 11. September 2001 sagt Gott dir das, was er immer durch James und Ellen White und die Pioniere sagen wollte. Bereite dich vor auf die Entrückung. Das, was sie erleben wollten, werden wir erleben. Es dauert nicht mehr lange. Der Zusammenbruch der Welt steht vor der Tür. Das Landleben ist ein Muss, jetzt. Die ärztliche Mission ist ein Muss, jetzt. Das Ablegen der Götzen ist ein Muss, jetzt. Die Zeit ist gekommen. Und wenn ich mich in die Fußstapfen des Feindes von der Überlegung her hineinbewegen wollte, was ich nicht werde, noch möchte, noch tun würde, aber mir vorstellen kann, was sind ihre Absichten, dann würde ich alles tun, um bis zum 31. Oktober des Jahres 2017 das Sonntagsgesetz als Mörtel für die neue Weltordnung zu verabschieden. Meine Lieben, wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Ob es nun dann kommt oder nicht, ich muss so leben, als wäre ich dann bereit. Denn bevor das kommt, wird Gott ein Volk gereinigt haben, das vollkommen ist. Ellen White beschreibt ganz deutlich, dass die letzte Taufe, der Spätregen in der Fülle, auf den kommen wird, der geprüft worden ist und Gott nicht mehr verunehrt. Satan hat dir ein falsches Evangelium durch das, was du gehört hast, durch das, was du selbst an dir erfahren hast, sozusagen vermittelt. Ein Evangelium, das nichts zu tun hat mit dem Evangelium Gottes. Gott aber sagt, du bist mein Sohn. Punkt. Gott sagt, du bist meine Tochter. Punkt. Gott sagt dir, du bist frei. Und er sagt dir, strahle. Versuche nicht zu strahlen. Glaube an mein Opfer. Glaube an meine Gegenwart. Und sei bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Denn wenn du willst, wirst du siegen. Wenn du willst, wird er dir die Kraft geben, dein Herz ihm zu übergeben. Wenn du wirklich dich von der Sünde trennen willst, wird er dich rechtfertigen, wenn du dich von der Sünde getrennt hast. Ihr Lieben, in Sprüche 28, Vers 13 steht, war sehr für mich wichtig, dieser Text in der Vergangenheit und bis heute. Da steht, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt für immer. Jesus ist ein echter Bräutigam. Ein echter Bräutigam, der dich wie ein Bräutigam auch trägt, bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Es heißt hier über Henoch, ich kann dieses Zitat jetzt nicht ganz lesen, vollkommene Männer und Frauen in Christus verbringen ihre ganze Zeit nicht nur dafür, dass sie warten, dass sie nachdenken und das Wort betrachten. Während wir diese gebetsvollen Stunden der Meditation haben sollten, und so weiter, schreibt sie, sollen wir nicht vergessen, dass wir eine positive Botschaft der Warnung haben für die Welt. Eine positive Botschaft der Warnung, a positive message of warning. Henoch wandelte mit Gott. Und er hatte eine Botschaft der Warnung an die Einwohner der alten Welt. Seine Worte und Taten, sein Vorbild der Frömmigkeit waren ein ständiges Zeugnis für die Wahrheit. In einem Zeitalter, das für die Entwicklung eines reinen, heiligen Charakters nicht weniger hilfreich gewesen ist, wie zur gegenwärtigen Zeit, lebte er ein Leben des Gehorsams. So erfüllt war die Erde mit Unreinheit, dass der Herr sie rein waschte durch eine Flut. Er hat die Welt umgedreht, um sie von ihrer Verderbnis zu reinigen. Henoch war heilig, weil er mit Gott auf Gottes Weise wandelte. Enoch was holy, because he walked with God in God's way. Ich befand mich auf der Insel Kos. Ich hatte mit zwei Pakistanis noch eine Verabredung. Und ich wusste, ich musste dann noch ins Internet und es war nach Mitternacht. Und ich bin im Internet und mache meine Arbeit und gehe, um bei der Theke zu bezahlen. Und der Herr gibt mir ein, sagt dem Mann dort, dass das Neue Testament auf Griechisch ist, es ist sein Testament. Und ich habe ihm das gesagt. Es ist dein Testament. Und er hat es, glaube ich, noch nie gelesen. Du kannst das Wort Gottes auf deiner Sprache, auf Griechisch lesen. Und ich gebe ihm mein Zeugnis, wie Jesus mich durch die Bibel sozusagen zu einem neuen Menschen gemacht hat. So wie Benjamin Kiene gestern Abend Zeugnis gegeben hat, was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden. So wie Helmut Haubeil vor nicht allzu langer Zeit als gestandener Prediger eine Erfahrung gemacht hat, von der er danach nur sagen konnte, es war neu, tiefer neu. Und plötzlich, es war ungefähr wie hier, zwei Stühle weiter sitzt ein Mädchen und daneben sitzt ein junger Mann. Und dieses Mädchen sagt, darf ich Sie unterbrechen? Und ich sage, ja. Und sie sagt, ich habe eine Frage. Ich habe einen Traum gehabt vor 10 Jahren. Und in diesem Traum sah ich einen heiligen Mann, der kam und der mir erklärte, was ich zu tun hatte. Und vor 4 Tagen hatte ich diesen Traum erneut. Können Sie mir eine Antwort darauf geben? Und ich sagte ihr und ich schlug die Bibel auf. Hatte ich die Bibel oder habe ich zitiert? Ich glaube, ich habe es frei zitiert. Ich sagte ihr, Gott allein ist heilig. Und habe ihr den Text gegeben. Aber Gott verändert Menschen. Ich habe ihr mein Zeugnis gegeben, das hatte ich ja davor schon gegeben, das hat sie gehört. Und wenn Gott in dein Herz kommt, macht er dich rein. Und das ist der Ruf, den Gott dir vor 10 Jahren gab. Und heute hat er dich erneut gerufen. Und ich hatte noch einen großen Kampf in den verschiedenen Wochen dort, in den 2 Wochen dort mit meiner Mutter auf Patmos und in Kos, hatten wir so gute Begegnungen gehabt. Aber ich hatte noch einen einzigen großen Kampf und er wollte nicht weitergehen. Eine Person hatte sie noch abgelehnt, eine wunderschöne Ausgabe. Und ich musste ins Auto zurück, hab's geholt und hab's reingeschrieben. Und ihr Name ist Katharina, die Reine. Die Reine, ist das nicht eine wunderbare Bedeutung? Ich bin überzeugt, dass Gott diese Frau für ein großes Werk gebraucht. In ihm, in Henoch, hatte die Welt ein Vorbild dafür, was jene, die auf das Kommen Christi warten, und verwandelt werden und mit ihm in der Luft dann auch Gemeinschaft finden werden, sein werden, also in ihrem Vorbild. Wie Henoch war, so sollen wir sein. Ich kann das jetzt leider nicht zu viel weiter hier führen. Aber das bedeutet, dass vor dem Sonntagsgesetz, vor die Herrlichkeit Gottes über die Welt gehen wird, nicht danach und doch danach. Nach dem Sonntagsgesetz kommt das zweite Pfingsten, kommt die Fülle des Spätregens, aber sie kommt auf jene, die schon arbeiten, jene, die heilig sind, jene, die rein sind, jene, die Überwinder sind, jene, die gelernt haben, zu lieben und zu kämpfen. Eine reine Gemeinde wird herausgeschält und wenn das Sonntagsgesetz kommt, wird Trennung und Einheit sich darstellen. Die Fülle der Gottheit leibhaftig wird in uns kommen und wir werden den lauten Rufern diese Welt geben. Und das Ganze in kurzer Zeit. Denn was andere in vielen Jahren gelernt haben, können wir in Monaten lernen, denn es geht nur um die Übergabe deines Herzens. Aber du musst die Qualität dieser Übergabe verstehen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Und wir haben 2 Geburtstagskinder hier. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr in dem Saal jetzt seid. Ist die Daniela hier? Ach ja, schaut einmal. Manchmal ist man so dermaßen eingenommen von der Botschaft. Oder es ist einfach auch so, ich schaue schon in die Antlitze, aber ihr seht, ich stehe hier höher, würde ich jetzt hier unten stehen, hätte ich dich schon gesehen. So schaut man manchmal über die Köpfe hinweg. Ist Robert hier? Auch? Robert ist jetzt nicht da, macht nichts. Ich habe einen Bibeltext auch für Robert und den werde ich ihm, nein, den gebe ich ihm auch, weil ich hatte ja vor, dass ihr ihn auch empfangt. Kommt mal mit mir in das zweite Buch Mose. Und dem Robert, das werde ich ihm nachher noch weitergeben, habe ich einen Bibeltext gefunden, der sich findet, als Mose widerstreben wollte, hier Gottes Auftrag wahrzunehmen. Das lese ich jetzt nur gerade so, weil das hier in der Überschrift steht, nicht weil ich jetzt an Robert denke, aber der Bibeltext, der etwas weiter untersteht, ist folgender. Als der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife die Schlange beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Wenn du heute hier bist, dem es so gegangen ist wie Mose, denn eine Schlange, wo packst du die? Packst du die am Schwanz? Du packst sie am Kopf. Es ging gegen alle Logik. Du musst Andreas sein. Andreas bedeutet mannhaft. Wenn alles gegen die Logik geht, wenn alles anders erscheint, wenn alles unmöglich erscheint, dann sagt dir Gott, packe die Schlange am Schwanz. Und dann haben wir Daniela hier. Und ich habe eine Aussage für dich aus dem Buch Jesaja. Und zwar in Jesaja Kapitel 65, Vers 24. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, während sie noch reden, will ich sie erhören. Ihr steht als Familie vor einer ganz wichtigen Entscheidung. So wie es beim Benjamin Kine ist, ist es bei deinem Sohn Simon. Interessanterweise haben sie wahrscheinlich dieselbe Entscheidung völlig unabhängig voneinander getroffen oder sind auf diesem Weg. Und der Herr wird eure Söhne segnen in einer unglaublich tiefen Weise. Und du darfst wissen und ihr dürft wissen, dass, wo Trennung ja auch schmerzt für gewisse Zeit, die Gebete, die gesprochen werden, in Gottes Ohr schon erkannt sind und von Gott bereits, ehe du gerufen haben wirst, beantwortet sein wird und während du noch reden wirst, wird er erhört haben.